So, zum Einstieg, da ich schon eine ganze Weile nicht mehr am Sonntag hier gepredigt habe, muss ich etwas ausholen, da ich wieder wo einsetzen möchte, wo ich aufgehört habe. Aber für die, die schon mal die Stelle von heute aufschlagen wollen, das ist Römer 8. Ich werde sie zu gegebener Zeit vorlesen. Um das in Erinnerung zu rufen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, mir über diesen Text zu predigen. Ich hatte begonnen mit einer Botschaft darüber, dass die Kraft für die Heiligung darin liegt, mit dem Blick auf Jesus zu leben, mit Jesus vor den Augen, mit Jesus im Kopf und dadurch dann auch in den Händen und den Füßen. Ich habe begonnen mit zwei Stellen, in denen wir genau dazu aufgefordert werden, wo Jesus uns als Vorbild vorgestellt wird. Und dieses Vorbild uns antreiben soll, ihm nachzueifern, der sich für uns hingegeben hat. Einmal Philipper 2, die Verse 5 bis 11, wo seine Demut und seine Selbstaufopferung uns vor Augen gestellt wird, damit wir untereinander und natürlich auch mit anderen bereit sind, dieselben Tugenden an den Tag zu legen. Dann eine Botschaft über Hebräer 12, die ersten drei Verse, wo Hingabe und Leidensbereitschaft des Herrn uns als Vorbild gegeben wurden, auch, dass auch wir bereit sind, Hingabe und Leidensbereitschaft Gott gegenüber zu leben. Und den Text, bei dem wir jetzt sind, habe ich aus diesem Grund gewählt. Die vorherigen haben uns gezeigt, wie Jesus uns vorangegangen ist, und das sollen wir vor Augen haben. Aber er ist nicht nur uns vorangegangen, sondern er geht auch mit uns, als der allmächtige Gott, jeden Tag, Tag ein, Tag aus. Und da ist Römer 8 ein sehr, zumindest ab Vers 28, ein sehr eindrückliches Kapitel dazu. Und da hatten wir auch letztes Mal begonnen. Kurz zum Kontext, was vorher kam bis Kapitel 8. Der Römerbrief ist eigentlich eine einzige ausführliche Darlegung des Evangeliums. In den ersten 5 Kapiteln wird ausführlich die Rechtfertigung aus Glauben gelehrt. Erst wird jeder Mensch von Sünde überführt, dass jeder Mensch Gott nicht gehorcht hat, Gott dadurch verachtet hat und dadurch sich zu Recht sein Gericht zugezogen hat, beziehungsweise sein Urteil zugezogen hat, dass Gott aber darum seinen Sohn gesandt hat und wir allein durch den Glauben auf ihn gerechtfertigt werden, das heißt gerecht gesprochen, das heißt von der, allein dadurch, dass wir glauben, was Jesus für uns getan hat, dass wir, dass dadurch Gott das Urteil gerecht über uns fällt, weil Jesus die Strafe getragen und abgebüßt hat, wir dadurch von der Strafe der Hölle befreit sind und stattdessen die Hoffnung auf den Himmel bekommen haben, Frieden mit Gott, Kindschaft. Und dann danach, die Verse 6 bis 8, und da befinden wir uns dann am Schluss, folgert jetzt erst die Rechtfertigung aus Glauben und dann das Leben aus Glauben. Wer dieses Evangelium glaubt, lebt nicht wie davor. Das lernen uns diese Kapitel. Das beginnt in Kapitel 6 damit, wo er uns lehrt, wer wirklich daran glaubt, dass Jesus für ihn gestorben ist und du mit ihm, der kann nicht sich einfach der Sünde hingeben, weil es dem widerspricht, was er glaubt. Es wird dort noch gelehrt, dass wir frei sind von dem Zwang der Sünde, dass wir heilig leben können, seit wir gläubig sind, wenn wir gläubig sind. Dann in Kapitel 7, dass immer noch dieser Kampf da ist. Und dann in Kapitel 8, wie der Geist uns zur Seite steht, beziehungsweise er uns befähigt, im Geist zu wandeln und damit zu Gottes Ehre. Und darauf folgen jetzt Ermutigungen. Denn er schließt diesen Teil ab mit dem Vers 17. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Und damit beginnt er jetzt schon das, was jetzt kommt, nämlich was, wovon er ausgeht, wahrscheinlich was sich in den Köpfen abspielt. Die Christen damals und auch wir heute wissen hoffentlich, Christus nachfolgen ist mit Leiden verbunden. Christus nachfolgen ist nicht immer einfach, deshalb sind es Kämpfe, Kämpfe mit der Sünde, Kämpfe quasi mit der Welt. Nicht, dass wir gegen die Welt kämpfen, aber die Welt kämpft gegen uns. Und Damit kommen Ängste herauf. Wie soll das werden? Schaffe ich das? Oder werde ich versagen? Bis hin zu, was, wenn ich doch mich wieder von Christus abwende, weil mir der Druck zu viel wird. Und im Vers 35 nennt er sogar ein paar Dinge, die ihn, wovon er ausgeht, die ihnen vor Augen stehen könnten. Wenn er schreibt, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Also allgemein Drangsal, Druck, Angst erklärt sich, Verfolgung, dass einem wegen dem Glauben wirklich nachgegangen wird, Hunger, Mangel an Nahrung, Blöße, Mangel an Kleidung, also wirklich einfach wenig Mittel, Gefahr bis hin zu Todesangst, Schwert. Und das sind natürlich auch die Dinge, die die Menschen damals dann wirklich umtreiben mussten, wenn es für sie an die zur Frage kam, folge ich Christus oder nicht. Und wir können dankbar sein, dass nicht alles eins zu eins auf uns anzuwenden ist, und doch kommen Ängste auf. Ja, es reichten ja schon meistens, was wird meine Familie sagen, was wird meine Frau, mein Mann sagen, was werden meine Freunde sagen, mein Umfeld, wie wird es weitergehen hinterher. Und darauf folgen diese Ermutigungen ab Vers 18. Erstmal ab da, dass die Herrlichkeit, die kommt, so viel größer ist, dass diese Leiden eigentlich zu vernachlässigen sind. Und dann, da wo wir jetzt einsteigen, dazu die Zuversicht, wie Gott uns in all dem beisteht. Ja, diese Dinge werden kommen, aber sie werden uns alle zum Besten dienen und alles liegt in der allmächtigen Hand Gottes. Und jetzt möchte ich einmal die Verse 28 bis 30 lesen. Römer 8, 28 bis 30. Dort steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Das sind die Verse, mit denen ich mich letztes Mal schon beschäftigt habe und ich dieses Mal zu Gott will abschließen werde. Letztes Mal war das Hauptaugenmerk auf dem ersten Teil, denn dieses Versprechen hier kann man in zwei Punkte gliedern. Das allgemeine Versprechen ist, ja, alles dient dir als Kind Gottes zum Besten. Und zwar erstens, alles dient dir zum Besten, weil Gott ein Ziel für dein Leben hat. Das war beim letzten Mal. Und zweitens, alles dient dir zum Besten, weil Gott sein Ziel mit dir erreichen wird. Zum letzten Mal, ich bin zuerst darauf eingegangen, dass wir dafür überhaupt erstmal glauben müssen, dass Gott alles führt, dass es Sachen wie Zufall schlicht nicht gibt, dass nichts, was dir begegnet, keine Person, die morgens unfreundlich zu dir ist oder kein Autounfall oder sonst irgendetwas zufällig geschieht, sondern dass alles im Walten Gottes ist und dass nichts aus Versehen dir widerfährt. Gott führt alles. Und das nächste dann eben, diese Tatsache, nicht nur, dass Gott diese Dinge führt, sondern alles, was dir geschieht, wirkt letztlich zusammen zum Guten. Ja? Deshalb ist auch hier die Schlachtübersetzung nicht ideal. Hier steht, es dient dir zum Besten, die Elberfelder schreibt, es wirkt zum Guten zusammen. Oder so ungefähr. Ich habe sie gerade nicht hier. Das bedeutet, dass nicht alle Einzelheiten gut sind, die dich treffen. Ja, du musst dich deshalb jetzt nicht über Krankheit freuen oder über Streit oder über was auch immer einen Schlimmes treffen kann im Leben. Aber es Paulus und damit Gott gibt uns hier die Zuversicht, all diese Dinge, auch wenn sie für dich Leid bedeuten, werden letztlich zusammen zu deinem Guten dienen. Das heißt, natürlich darf man und soll man trauern, wenn ja zum Beispiel wenn einem etwas Schlimmes widerfährt, aber es spickt alles mit dieser Hoffnung, es wird mir zum Guten dienen. Es ist nicht umsonst, ich bin nicht einfach nur gefangen und geplagt von Umständen, sondern Ich bin immer noch unter der Herrschaft Gottes, der mich liebt und deshalb alles zu meinem Guten wirkt und lenkt. Alles dient denen zum Besten, die Gott lieben. Um das näher zu verstehen, ist aber der Vers 29 wichtig. Nämlich dort lernen wir, was ist das Beste für uns, für die Kinder Gottes und eigentlich für jeden Menschen. Nämlich Gottes Ziel für seine Kinder. Was dann natürlich nur für die Gläubigen ist. Dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Christus ähnlich zu werden. Ich könnte auch anders sagen, heilig gemacht zu werden. Oder nochmal anders gedacht, für den Himmel passend gemacht zu werden. Wir müssen sehen, unser größtes Problem ist eigentlich nicht unsere Umstände, sondern unsere Sünde. Unsere Sünde wird uns eigentlich verdammen. Ja, Jesus hat uns die Schuld dafür abgenommen, aber Gottes Plan für uns ist nicht, dass eines Tages einfach lauter Sünder zusammen im Himmel sind und dort vielleicht nicht verdammt sind, aber immer noch genauso zusammen leben wie hier, sondern dass dort Christus ist, als Erstgeborene unter vielen Brüdern, als Heiliggemachten, als Geheiligten, als solchen, die wirklich vollkommen sind im Charakter wie Christus selbst, die Freude an der Anbetung Gottes haben. Und das ist Gottes Ziel für mich und für dich. Und er wird es zwar in der Herrlichkeit erst vollenden, aber er beginnt es schon hier umzusetzen, dich in das Ebenbild Jesu umzugestalten. Und je mehr das hier voranschreitet, desto mehr kannst du hier schon Gott lieben, dich an Gott freuen, Gott dienen und wirklich Frucht für die Ewigkeit bringen. Jesus ähnlicher zu werden. Und diesem Ziel muss letztlich alles dienen. Und dadurch werden die Dinge eben, die schlechten Dinge, die uns geschehen, wir werden es natürlich nie vollkommen verstehen, ah okay, das bedeutet jetzt das und das dient dazu. Aber viel davon ist dann eben eine Prüfung. Es wirft uns im Vertrauen auf den Herrn, es tötet unseren Stolz, unsere Selbstgerechtigkeit. Und das sind die Dinge, die Gott durch Leid in unserem Leben bewirken möchte. Natürlich grob und eine Auswahl, aber letztlich dient alles diesem Ziel, Jesus ähnlicher zu werden. Und das soll uns in schweren Lebenslagen, die das Leben an und für sich und speziell das Leben im Glauben mit sich bringen, einfach diese Zuversicht geben, ich bin immer noch unter der Hand Gottes, ich bin immer noch unter seiner Liebe, er hat mich nicht verlassen, auch wenn das hier sich sehr schlimm anfühlt, dient es mir zum Besten und ich werde weiter auf ihn vertrauen, dass er mir nicht mehr aufladen wird als nötig, dass er mich liebt und alles zum Guten führen wird, dass nachdem er mich durch das finstere Tal geführt hat, mich auch wieder auf die grüne Wiese und an die stillen Wasser führen wird. Und letztlich natürlich, dass er es am Ende tun wird. Und das ist auch etwas, was wir im Kopf haben müssen, denn oft, auch wenn wir das eigentlich wissen, deshalb fand ich das schon fast witzig, als ich das hier gelesen habe, wir wissen, dass das so ist. Aber oft dann halt wieder doch nicht. Nein, wir wissen es. Und deshalb, wenn du am Montag zur Arbeit kommst und die Kündigung in die Hand bekommst, dann kannst du auch da wissen, auch das ist jetzt von Gott. Auch das dient mir zum Besten. Und das ist das Einzige, was dir dann auch in dieser Situation Frieden geben kann und soll. Das war der erste Punkt, den ich eigentlich beim letzten Mal schon hatte. Genau. Alles dient dir zum Besten, weil Gott ein Ziel für dein Leben hat. Aber es folgt noch ein zweiter. Denn, weil wir das oft nicht glauben können, tendieren wir auch dazu, das Ganze auszuhebeln irgendwie. Oft sind wir angesichts der harten Realität trotzdem versucht, das anzuzweifeln. Und besonders eine Art ist davon bei Christen weit verbreitet, nämlich so, indem wir sagen, ja, Gott führt alles zum Guten, aber ich muss auch richtig darauf reagieren. Letztlich hängt dann damit doch wieder alles an mir. Ich kann im Weg stehen, ich kann durch die Prüfung fallen und dadurch wird dann doch wieder, und darum bin ich jetzt vielleicht in dieser Situation und deshalb dient es mir doch nicht zum Besten. Und ja, das höchste Ausmaß dieser Denkweise ist, oder ja, das Schlimmste, was davon passieren könnte, wäre, dass ich in der Prüfung mich von Christus lossage und damit mein Heil verliere. Dass ich verloren gehe und mir doch am Ende gar nichts zum Besten dient, sondern nur zum Schlechten. Denn die harte Realität ist, wir können diese Aussage umdrehen. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Denen, die Gott nicht lieben, dienen alle Dinge zum Schlechten. Dir ist jeder Segen etwas Gutes und jedes Schlechte auch etwas, was dich formt. Wer Gott nicht liebt, dem ist jeder Segen etwas, wofür nur noch mehr verurteilt wird im Gericht, weil er nicht mit Dankbarkeit darauf reagiert und alles Schlechte einfach nur Strafe, sofern es ihn nicht zur Buße leitet. Und so, wenn ich und du das Heil verlieren könnten, würde uns nicht alles zum Besten dienen. Und genau auf diesen Gedanken geht Paulus jetzt weiter ein. Und das sollen uns diese Verse und diese Predigt lehren. Wenn du bekehrt bist, wird Gott dein Leben auch wirklich an das Ziel führen. Und daran können keine Umstände etwas ändern und auch du nicht. Ich lese nochmal die Verse. Vers 29, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Das sind die 5 Schritte, die hier drin aufgeführt werden und die wir jetzt Stück für Stück durchgehen werden. Aber kurz zum Allgemeinen über die Verse, ich werde es nachher nochmal sagen, aber dass wir das jetzt schon sehen, bevor wir uns dem Einzelnen widmen. Das Erste, was wir sehen, in jedem dieser Schritte ist Gott der Aktive. Die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt. Die er vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen und so weiter. Gott ist aktiv in jedem Schritt. Zweitens, in jedem Schritt ist von der gleichen Gruppe die Rede. Gott hat eine Gruppe ersehen und die hat er auch vorherbestimmt. Und dieselbe Gruppe hat er auch berufen und dieselbe Gruppe hat er auch gerechtfertigt und dieselbe Gruppe hat er auch verherrlicht. Immer die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Nicht welche von denen, die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht, sondern die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Es ist immer von derselben Gruppe die Rede. Und was auch noch interessant ist, werde ich nachher noch was dazu sagen, alles steht in Vergangenheitsform. Die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Die Rechtfertigung liegt in der Vergangenheit, ist auch nicht überall klar, aber auch die Verherrlichung, und das ist hier das Interessante, denn das ist eigentlich das Einzige, was hiervon in der Zukunft liegt. Bei uns zumindest, solange wir noch hier sitzen und leben. Dazu später aber mehr. Genau, aber das vielleicht schon mal gesagt, das soll uns einfach, es ist deshalb so, weil es genauso sicher ist wie die vorherigen und so wie Gott die ersten 4 Schritte vollbracht hat, wird er auch den 5. tun. Und deshalb steht das hier schon in Vergangenheitsform. Damit kommen wir jetzt natürlich in die leider zu häufig geführte Erwählungs- und Verlierbarkeitsdebatte. Aber ich hoffe, dass ich euch trotzdem zeigen kann, dass es ein erbauendes und schönes Thema ist. Okay, steigen wir ein. Das erste, ersehen. Denn die er zuvor ersehen hat. Und an diesem Wort scheidet sich nachher eigentlich schon die komplette Auslegung dieses Abschnitts. Deshalb muss man darauf näher eingehen. Denn hier scheiden sich die 2 Lager unter den evangelikalen, evangelischen, unter den Christen einfach, den wahren Gläubigen. Denn an diesem Wort wird dann quasi der Ausweg genommen. Es gibt eine Auslegung, die hier jetzt sagt, das Ersehen bedeutet hier, Gott hat in ewiger Vergangenheit in die Zukunft geschaut. Also das ist eine Auslegung davon. Und hat gesehen, welcher Mensch, wenn er mit Jesus konfrontiert wird, im Glauben darauf antworten wird. Und die hat er dann im Voraus, weil er es ja schon wusste, dazu vorherbestimmt bzw. erwählt. Das Wort steht jetzt nicht, aber steht an anderen Stellen, deshalb muss man das dann so nennen. Also er hat gesehen, wer sich bekehrt und hat sie deshalb erwählt. Die Vertreter davon im deutschsprachigen Raum wären bekannte Roger Libby, Werner Gitt, Karl-Hermann Kaufmann und wahrscheinlich fast alle Evangelikale. Fast alle wahrscheinlich. Großer Teil. Wir glauben das nicht und ich glaube das nicht. Und ich möchte euch jetzt erklären, warum. Zum ersten Mal ist das nicht komplett weit hergeholt. Ja, das hat schon irgendwo, ja, es sind gute Männer, die das vertreten und die werden das nicht einfach aus dem Blauen heraus sagen. Denn das Wort, das hier steht, ersehen, heißt so viel wie, ja, man könnte es übersetzt mit vorherwissen. Es ist zusammengesetzt aus den Worten pro, vor und gnosis, wissen. Pro, gnosis. Vor, wissen. Und es wird auch teilweise in dieser Bedeutung verwendet. Ein Beispiel davon ist 2. Petrus 3,17. Ja, wer dem jetzt näher nachgehen möchte, der kann die Stellen gern mit aufschlagen. Dort steht, ihr aber Geliebte, die ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet. Also mir geht es nur darum, er sagt hier, ihr wisst das im Voraus. Und das ist das gleiche Wort. Ihr wisst das im Voraus. Das wäre dann genau diese Bedeutung. Vorauswissen. Einfach, weil es mir gesagt wurde, weiß ich es, bevor ich es sehe. Eine andere Stelle zum Aufschreiben, wer das möchte, wäre Apostelgeschichte 26,5. Jetzt werde ich aber drei Stellen zeigen, oder vielleicht nur zwei davon, wo das eben anders verwendet wird. Und der Unterschied, der grundsätzliche ist, in den zwei Stellen, die ich zuvor genannt habe, sind es immer Menschen, die vorauswissen. Und in den anderen Stellen geht es um Gott. Und bei Gott hat dieses Wort eine andere Bedeutung. Denn zum Beispiel in Römer 11,2, also im gleichen Brief, in dem wir eigentlich sind, steht, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ersehen hat. Also was steht hier? Gott hat, und ersehen ist hier eben wieder das Wort Prognosis oder Prokidosko, bin mir nicht mehr ganz sicher. Dass er zuvor ersehen hat. Gott hat sein Volk also ersehen, das Volk Israel. Wenn wir jetzt daran denken, wie ist Israel zu Gottes Volk geworden? Hat Gott gesehen, dieses Volk würde eines Tages Gott als seinen Gott auserwählen? Nein, sondern Gott hat es sich ausgesucht und hat überhaupt erst den Stammvater herausgeführt und hat dieses Volk erst gegründet. Dieses Volk gab es überhaupt noch gar nicht, bevor Gott sich ihm zugewandt hat. Gott hat dieses Volk nicht einfach, hat nicht nur gesehen, dass Israel sein Volk wird, er hat es dazu gebracht. Und das Gleiche finden wir noch in Bezug auf eine andere Personalie, nämlich im 1. Petrusbrief, dem 1. Kapitel, dem 20. Vers darin. Dort steht, ich muss auf Vers 19 lesen, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Also ich habe mit einem Satz angefangen, aber es geht um Christus. Er, Christus, war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen. Und hier wird es ganz deutlich. Gott hat nicht nur gesehen, dass Christus eines Tages Mensch wird. Gott hat ihn gesandt. Es war Gottes Plan, dass Christus Mensch wird, lebt und für unsere Schuld stirbt. Und eine andere Stelle auch, falls jemand mitschreiben möchte, wäre Apostelgeschichte 2,23. Und hieran sehen wir, dass dieses Wort bei Gott eine andere Bedeutung hat. Und das ist auch schon in der Theologiegeschichte viel diskutiert worden, aber da möchte ich jetzt nicht, euch nicht näher damit quälen. Es geht einfach darum, wir Menschen wissen, oder Benedikt Peters hat das mal ungefähr so ausgedrückt, wir Menschen sehen bzw. erkennen, das ist das gleiche Wort, weil etwas ist. Bei Gott ist es andersrum. Weil Gott die Dinge erkennt, sind die Dinge erst. Denn alles entsteht zuerst in Gottes Gedanken und dann ja, kommt es in, und dann dadurch entsteht es. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch ausgedrückt, aber falls es jemandem hilft. Aber wir sehen in den Bibelstellen, dass es einfach so ist. Es gibt drei Stellen, wo Gott etwas ersieht, was er eindeutig geplant hat. Und genau dieses Wort wird eben auch in Römer 8 für uns, für die Gläubigen, verwendet und zeigt uns damit, dass Gott nicht nur gesehen hat, dass wir gläubig würden, sondern er hat geplant, er hat erwählt, so wie es eben das Wort dann im Epheserbrief aussagt. Dazu vielleicht ein Zitat von William MacDonald, aus zwei Gründen von ihm. Erstens, weil ich nicht gedacht hätte, dass er es so formuliert, und zweitens, weil es gut formuliert ist. auch als Kommentar zu dieser Stelle. Es geht dabei nicht um ein rein verstandesmäßiges Wissen, also bei diesem Wort. Was sein Wissen Gottes betraf, so kannte er bereits jeden, der je geboren werden würde. Also Gott wusste bereits von jedem. Doch sein Vorherwissen umfasste nur, wie es in dieser Stelle eben steht, umfasste nur diejenigen, die er vorherbestimmt hat, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Deshalb war es ein Wissen mit einem Ziel, das niemals verfehlt werden konnte. Es ist eine unzureichende Feststellung, wenn man sagt, dass Gott diejenigen vorher erkannt hat, von denen er wusste, dass sie eines Tages bereuen und glauben würden. In Wirklichkeit ist es sein Vorherwissen, das schließlich die Buße und den Glauben sicherstellt. Also Gottes Vorkenntnis, Vorherwissen oder seine Vorsehung, wie man das auch übersetzen kann, kommt einem Planen und einem Erwählen gleich. Und das sehen wir auch schon allein daran, wir kennen das Wort Vorsehung. Vorsehung. Und dieses Wort wird allgemein gebraucht für das Lenken Gottes der Geschichte und der Umstände zu seinem Ziel. Und das ist eben genau das Gleiche, kommt von dem gleichen Ursprung. Vorsehung, Prognosis. Nur auch noch als Gedankenstütze. Genau. Was folgen wir daraus? Das Vorsehen Gottes am Anfang steht, bedeutet, dass Gott es vorher geplant hat, dass Gott sich diese Gruppe ausgesucht hat, um die es weitergeht. Und damit haben viele ein Problem. Ich muss trotzdem so darauf rumreiten, weil es eben in diesem Vers darum geht. Weil man damit sagt, dann ist Gott schuld, wenn ich verloren gehe. Nein, das stimmt nicht. Wenn Gott dich zur Hölle verurteilt, dann weil du gesündigt hast. Gott ist nicht schuld, weil irgendein Mensch sündigt. Jeder von euch hat sich selber für jede einzelne Sünde in seinem Leben entschieden. Zu jeder Sünde hast du dich frei entschieden und deshalb wirst du auch genauso dafür verurteilt. Niemand hat dich gezwungen, irgendetwas zu tun. Ein anderer Einwand wäre, aber dann habe ich ja gar keine Chance, errettet zu werden. Und auch das stimmt nicht. Gott hat jeden Menschen berufen, errettet zu werden. Und wenn irgendjemand hier drin sitzt, der Gott nicht kennt, dann hindert ihn nichts daran, als Erretteter hier rauszugehen. Jeder Mensch hat zu jeder Zeit die Chance, umzukehren. Jedem steht es zu jeder Zeit frei. Und nichts hindert dich daran, als du selbst. Ich möchte jetzt nicht arg viel näher darauf eingehen, aber das ist die grundlegende Wahrheit des Evangeliums. Und doch hat Gott sich die auserwählt, die gerettet werden. Warum? Weil er wusste, dass die Menschen ohne sein näheres Eingreifen dieses Geschenk, das er gegeben hat, einfach nicht annehmen werden. Und das ist auch die Realität, die uns die Bibel beschreibt, die Realität eben einfach zeigt. Warum ist das wichtig für den Rest des Abschnitts, dass man das wirklich drin hat? Nun, erstens ist diese Lehre wichtig, weil sie Gott wirklich allein die komplette Ehre gibt. Das macht Paulus in Römer 3 deutlich. Jedes Rühmen ist für uns ausgeschlossen, weil alles von Gott kommt, weil er Christus gesandt hat, Christus hingegeben hat, die Menschen zu uns gesandt hat und uns dann sogar noch ins Herz gegriffen hat und uns seine Herrlichkeit gezeigt hat, sodass wir wirklich, sogar wir Sünder, sogar ich getrieben wurde, ihn anzunehmen, was ich von mir aus nicht getan hätte. Aber zweitens ist es auch noch für den Gedankengang hier sehr wichtig. Denn wenn wir das nicht annehmen, dass Gott den ersten Schritt unseres Glaubens, beziehungsweise wenn wir glauben, dass Gott uns den ersten Schritt unseres Glaubens in die eigene Hand gegeben hat, dass wir ganz allein darüber verwalten konnten und er sich völlig unserem Urteil fügt, dann ist es viel zu naheliegend und logisch, dass wir auch weiterhin diese Freiheit haben, dieses Heil auszuwählen oder nicht. Es macht keinen Sinn, dass Gott am Anfang quasi, um bildlich zu werden, einen Käfig aufstellt und sagt, du kannst reingehen oder nicht. Wenn du reingehst, schließe ich zu, dann kannst du nicht mehr verloren gehen. Wenn du nicht reingehst, dann eben nicht. Nein, Gott hat uns am Anfang bewogen, das zu tun. Und er wird uns auch weiter dazu bewegen, an diesem Heil festzuhalten. Und das lernen dann die übrigen Verse. Das lernen dann die übrigen Verse. Was ich noch zu diesem Thema sagen muss, dass meine Erfahrung einfach leider zeigt, dass über dieses Thema zu viel und zu sündig gestritten wird. Deshalb nur so am Rande bemerkt, eigentlich eine Lehre, die demütigen sollte. Ich habe oft erlebt, dass sehr hochmütig für sie eingetreten wurde, wo jeder von uns sich auch prüfen muss. Aber ich glaube dennoch, dass es wahr ist und deshalb predige ich es. Erster Schritt, die er zuvor ersehen hat, also die er sich zuvor ausgesucht hat. Nächster Schritt, die hat er auch vorherbestimmt. Ja, das klingt jetzt wie das Gleiche, ist es aber nicht. Man könnte auch sagen, die er sich zuvor ausgesucht hat, für die hat er auch, beziehungsweise er hat sie sich ausgesucht und hat dann seinen Plan für sie quasi entworfen. Also er hat sie ausgesucht und hat dann vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Er hat gesagt, du sollst eines Tages verherrlicht werden. Du sollst wie Christus werden. Die hat er auch vorherbestimmt, auch etwas, worauf ich beim letzten Mal schon näher eingegangen bin und was ich auch schon gesagt habe. Er hat dich und mich, sofern wir gläubig sind, dazu bestimmt, perfekt im Charakter zu werden, ein perfekter Anbeter Gottes zu werden, passend für den Himmel zu werden, charakterlich wie Jesus zu werden. Und das sind wir nicht. Das waren wir nicht und das sind wir auch jetzt noch nicht. Und deshalb, Gott fordert nicht von uns, und das ist auch wichtig hier zu verstehen, Gott fordert nicht von uns, heilig zu sein, dass wir gläubig werden können und dass wir gläubig werden können, sondern er will es uns geben. Es ist Gottes Geschenk an uns und nicht unser Geschenk an ihn, quasi. Es ist eher dann so, wenn wir dann ihm in dieser Heiligkeit dienen, dann ist es wie David in 1. Chronik 28, meine ich, sagt, aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Gott hat es uns gegeben und wir geben es ihm quasi dann zurück in unserem Dienst und in unserer Nachfolge. Gott hat uns zu diesem Ziel vorherbestimmt. Auch wichtig ist noch zu sehen, er hat nicht nur das Ziel vorherbestimmt, sondern er hat einen Plan für den gesamten Weg deines Lebens verfasst. Einen Plan für dein, es war geplant, in welcher Familie du geboren wirst, deine Kindheit und wie du dann irgendwann zur Bekehrung geführt wirst. Ob schon als Kind oder erst als Erwachsener und wie es danach weiter mit dir geht, was er dir für Steine in den Weg legt und wo er dir Freiraum schafft, wo er dich erzieht, wie er dich erzieht und wie du am Ende ja, dein Ende findest und zu ihm hinübergehst. Gott hat diesen Plan verfasst mit dem Ziel, in der Herrlichkeit anzukommen und dort dann dem Sohn gleichgestaltet, wirklich vollkommen charakterlich gleichgemacht zu werden. Ja, wir vollenden das nicht hier auf der Erde, das wird erst dort vollendet werden, auch noch angemerkt. Aber er geht diesem Ziel schon hier nach. Er hat ersehen und vorherbestimmt und die, die er vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Alles, was wir bis jetzt haben, ist in der ewigen Vergangenheit passiert. Also das hat Gott getan, bevor er die Welt geschaffen hat. Er hat geplant und nun beginnt er das in die Tat umzusetzen. Er hat dich berufen. Und das bedeutet, er hat dich berufen, eben an Christus zu glauben und ihm nachzufolgen. Da auch noch angemerkt, es gibt zwei Arten, wie das Wort Berufung verwendet wird. Allgemein, das einfach gemeint ist, jeder Mensch ist berufen, so wie Jesus sagt, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Dieser Ruf geht an alle Menschen und jeder ist aufgefordert umzukehren und jeder darf umkehren. Aber es gibt noch einen speziellen Ruf in dem Sinn, dass auch die Heiligen oft als die Berufenen bezeichnet werden. Und wir sehen hier daran, dass dieser Ruf wirksam ist. So unterscheidet man das dann theologisch. Denn die, die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und gerechtfertigt heißt gerecht gesprochen, das heißt die Sünden vergeben. Und wir wissen, dass nicht allen, denen das Evangelium gesagt wird, dass alle gläubig und deshalb gerechtfertigt werden. Nur die, eine leider oftmals recht kleine Gruppe davon, wird gläubig und dadurch gerechtfertigt. Aber hier sagt er, die, die berufen werden, die hat er auch gerechtfertigt. Gleiche Gruppe. Und das zeigt uns, dass dass hier eine andere Art von Rufen gemeint ist, in der Form, dass Gott diese Person sich wirklich entscheidet, nein, diese Person will ich, und hat erstens durch das Leiten ihrer Umstände, durch das Senden von Personen und auch das Wirken an dem Herzen diese Person letztlich dazu bewegt, sich diesem Evangelium zu beugen, Buße zu tun, an Christus zu glauben und dadurch die Rechtfertigung zu empfangen. Denn wir müssen auch sehen, hier wird ja eigentlich ein Schritt ausgelassen. Die, die berufen wurden, die hat er auch gerechtfertigt. Aber es waren ja nur die gerechtfertigt, die glauben. Aber es wird ja einfach vorausgesetzt, dass das dann passiert. Das heißt nicht, dass wir ausgeklammert werden, aber hier wird einfach nur Gottes Seite betrachtet. Wenn wir unsere Seite betrachten, dann sehen und verkündigen wir wieder nur, ja, du musst deine Schuld bekennen, du musst glauben, und das ist auch wahr, und das sagt die Bibel. Aber hier wird eben gelehrt, dass Gott es ist, der währenddessen wirkt. Und deshalb durch seine Berufung auch die Bekehrung kommt und dadurch die Rechtfertigung. Denn Rechtfertigung dürfte auch den meisten ein Begriff sein. Es bedeutet gerecht sprechen, gerichtlich, du bist gerecht, obwohl wir Sünder sind. Warum? Weil Jesus kommt und unsere Schuld begleicht. Also wie mit, ja, in dem Gleichnis, das Jesus erzählt, wir haben eine unermessliche Geldschuld und können sie nicht bezahlen, aber der Herr kommt und begleicht sie und wir sind dadurch frei, das heißt gerecht, und das heißt wieder mit Gott versöhnt, dadurch, dass wir das im Glauben annehmen, dass Christus für uns gestorben ist. Auch sehen, vorherbestimmt, berufen, gerechtfertigt und dann verherrlicht. Alles, was bis jetzt stand, wenn du gläubig bist, ist das schon passiert. Ja, auch die Rechtfertigung. Wer gläubig ist, ist gerechtfertigt. Die Verherrlichung findet vielleicht gerade statt, aber sie ist noch nicht vollendet. Also quasi in dem Sinne müssten wir sagen, ja, eigentlich hat Gott mich jetzt noch gar nicht wirklich verherrlicht. Denn verherrlichen bedeutet herrlich machen, also heilig machen, also letztlich das, was weiter oben steht, wie Jesus machen. Perfekt machen, vollkommen machen, demütig, liebend, gerecht. Herrlich machen. Aber er schreibt es in der Vergangenheit, weil es einfach genauso sicher ist wie die anderen. Deshalb zählt er uns die anderen auf, so wie Gott diese vier Dinge durchgezogen hat, so wird er auch das fünfte vollbringen und niemand kann ihn daran hindern. Ja. Und das heißt letztlich, kein Gläubiger wird letztlich verloren gehen. Gott wird mit deinem Leben, wenn er sich dich ausgesucht hat und dich zu Christus geführt hat, woran du ja erst siehst, dass er dich ausgesucht hat, wird er dich auch zum Ende führen. Genau, und auch Benedikt Peters kommentiert das wieder gut in seinem Kommentar. Diese Kette von Worten wird oft als die goldene Kette bezeichnet. Und er kommentiert das mit den Worten, jedes Glied dieser Kette ist so stark wie der, der es geschmiedet hat. Deshalb wird es nicht reißen. Und darum ist auch das Letzte genauso sicher wie das Vorherige. Und das ist notwendig, dass wir das verstehen und glauben, um wirklich das in vollem Umfang zu erfassen und zu glauben, dir dienen alle Dinge zum Besten. Denn sonst könnten ja Dinge kommen, die dich doch wieder vom Herrn abbringen und dir damit nicht zum Besten dienen und dir somit alles nicht zum Besten gedient hat. Und auch, ich denke, ein Gedanke, den Paulus hier verfolgt, wie gesagt, er erinnert uns daran, was Gott schon getan hat. Er hat erwählt und vorherbestimmt und berufen und gerechtfertigt. Und jetzt erinnere dich mal zurück, wie Gott dich oder vielleicht andere zur Berufung und Rechtfertigung geführt hat. Da gibt es auch viele, die erstmal Enttäuschungen erleben mussten. Viele, die ja erstmal einen Schicksalsschlag hinnehmen mussten, um dorthin zu kommen. Manche sind auch direkt in eine gläubige Familie gepflanzt worden und durften dieses Geschenk recht früh empfangen. Andere, wo musste der Simon nochmal rumlaufen? In Südostasien und irgendwo Nordeuropa, bis er endlich erstmal in Asien eine Bibel bekommen hat und dann in Nordeuropa das Evangelium gehört hat und dadurch gläubig geworden ist. Gott hat verschiedene Wege, Menschen zu sich zu führen. Und dort waren auch viele schlimme Dinge dabei. Und so wie, und da sehen wir ja, okay, es hat mich zu meiner Bekehrung geführt, also waren die Dinge gut. Hätte ich das nicht erlitten, hätte ich hier nicht diese Not gehabt, hätte nicht nach dieser Person gefragt und hätte nicht zum Herrn gefunden. Und sehen und können dankbar sein für das, was geschehen ist. Und das soll uns wie eine Illustration sein, so ist es auch weiterhin. So werden auch weiterhin die schlimmen Dinge, die passieren, letztlich zu einem Guten führen. So wird weiterhin jede Krankheit, jeder Schicksalsschlag, alles Gute wie alles Schlechte, unserem Guten, unserer Heiligung dienen. Und wenn wir, und so wie wir nach der Bekehrung verstanden haben, warum das so war, beziehungsweise erst bei der Bekehrung und vorher nicht, werden wir auch erst bei der Verherrlichung sehen, was gebracht hat. Manche Dinge früher, nicht alle. Und was mir dabei auch in den Kopf gekommen ist, eine Geschichte, die ich kurz erzählen möchte. Ich wollte eigentlich das Buch mitnehmen, habe es jetzt aber daheim vergessen, nämlich Jesus, unser Schicksal. Da gibt es eine Geschichte von einem Mann, ich weiß, die meisten haben es schon gelesen, aber ich erzähle es, einem Bergarbeiter, der auch ein sehr sündiges Leben geführt hat und dann, ich glaube, im Bergwerk ihm ein Stein auf den Rücken gefallen ist, sodass er querschnittsgelähmt wurde. Und er hat dann erstmal weiterhin Gott geflucht, aber dann haben ihn irgendwann einfach die Leute gepackt, seinem Rollstuhl, weil er konnte sich ja nicht mehr wehren, und haben ihn in die Bibelstunde geschoben. Und dadurch hat er am Ende, ja, er kam dann weiter und hat zum Herrn gefunden. Und am Ende, kurz bevor er gestorben ist, ist Wilhelm Busch nochmal hingegangen, um mit ihm zu reden. Und dann hat dieser Mann, das wollte ich jetzt eigentlich vorlesen, aber er hat in etwa gesagt, ich danke Gott, dass er mir ja die Wirbelsäule gebrochen hat, weil mich das erst zu ihm geführt hat. Aber das ist eben, wie gesagt, nicht nur mit den Dingen so, die zur Bekehrung führen, sondern auch mit den Dingen, die weiterhin kommen. Gott führt alle Dinge zu unserem Besten und wird mit uns an sein Ziel kommen. Warum wird er zu seinem Ziel kommen? Weil alles in seiner Hand liegt und weil er bisher bewiesen hat, dass er das kann, weil er es bisher getan hat, bis zu unserer Bekehrung. Wenn du gläubig bist, wirst du verherrlicht werden. Und das ist wichtig, um Zuversicht für die Zukunft zu haben. Wer an Verlierbarkeit glaubt, kann nie mit dieser Zuversicht in die Zukunft schauen, die Gott uns eigentlich geben möchte, dass alles, was kommt, uns zum Besten dienen wird. Zu diesem Punkt, aber jetzt, und dann nochmal zum Ganzen, abschließend, dass uns alle Dinge wirklich zum Besten dienen. Es sollte einfach wirklich so einen Frieden in uns schaffen und auslösen. Ich habe mir als Beispiel gedacht, stell dir vor, wie ich vorher schon gesagt habe, am Montag kommst du und verlierst deine Arbeit. Eigentlich würde jeder Moment Mensch deshalb erstmal durchdrehen. Ja, seine komplette Vorstellung für die Zukunft sind zerbrochen. Was wird, ja, keine Ahnung, aus meinen Rechnungen. Aber wenn wir wirklich das glauben, uns dient alles zum Besten, könnten wir auch in dieser Situation sagen, nein, Gott hat mir das geschenkt, um daran zu wachsen oder vielleicht auch zu sonst irgendeinem Ziel. Ich möchte es annehmen aus seiner Hand, weil ich weiß, dass er mich liebt und auch das Maß verordnet, wie sehr es mir wirklich Leid und Kummer zufügen wird. Denn auch das ist wichtig und das kommt in den folgenden Versen noch mehr. Gott führt mich in Liebe, auch wenn es sich oft nicht so anfühlt. Das Bild, das ich auch beim letzten Mal schon verwendet habe, es ist wie ein Kind, das von seinem Vater erzogen wird. Ein Kind bekommt nicht alles, was es will. Manchmal, weil es dumme Sachen will, wie ein Motorrad oder dergleichen. Und manchmal, weil der Vater ihm auch einfach zeigen muss, es einfach erziehen muss, es kriegt nicht immer, was es will. Und auch, ihr kennt das wahrscheinlich alle als Kinder, dass wir oft sehr sauer auf unsere Eltern waren und vielleicht Sachen geschrieben haben wie, du liebst mich nicht, weil wir das Holzschwert nicht bekommen haben oder sowas. Aber nachhinein können wir jetzt auch sagen, doch, unsere Eltern, wenn sie es hoffentlich getan haben, haben uns geliebt und hatten Gutes im Sinn, das wir damals einfach nicht verstanden haben. Und weil sie uns geliebt haben, hätten sie auch nie uns mehr verweigert oder mehr auferlegt oder mehr gestraft, als es notwendig war. Und so ist es auch mit Gott. Weil er uns liebt, macht er das nicht aus Spaß. Ja, kein Vater, der seine Kinder liebt, dem gefällt es, sie zu schlagen. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, auch ohne Kinder zu haben. Und so ist es auch bei Gott. Ihm gefällt es nicht, aber er tut es, weil es zum Besten dient. Und das ist die Zuversicht, mit der wir als Kinder Gottes leben sollen. Das ist die Zuversicht, die wir im Gedanken haben sollen bei allen Schicksalsschlägen und Lebenslagen. Das ist, was uns Trost in Frustsituationen geben soll. Und unsere Herzen ihm immer mehr auf den Herrn zu richten, um ihm zur Ehre zu leben. Und bis wir eines Tages verherrlicht werden. Amen.